Hi, ihr seid bei Rheingehend, dem Podcast zur Wochentaz. Immer samstags sprechen wir hier über die bewegendsten Geschichten aus unserer Wochenzeitung. Heute nochmal mit mir, Stefan Hunglinger, denn Sophie Fichtner ist noch in ihrem wohlverdienten Urlaub. In dieser Folge soll es um politische Gefühle gehen. Denn die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und der Politik insgesamt wächst. Die AfD profitiert davon, und zwar big time. Bundesweite Volksabstimmungen könnten das ändern, sagt meine Kollegin Antje Lang-Lehndorf. Und sie hat gute Gründe dafür. Und was ist, wenn die Wissenschaft, die unsere Gefühle erklärt, vor allem weiße Erfahrungen beschreibt? Die Psychologin China Sisoko spricht über Rassismus in der Therapie und über ihren Ansatz einer schwarzen Psychologie. Das sind die Geschichten dieser Woche. Bei mir ist jetzt Antje Lang-Lehndorf. Sie arbeitet als Redakteurin im Gesellschaftsteam der Wochentaz. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Hi. Antje, du schreibst oft zu sozialen Themen und schreibst sehr schöne Reportagen. Für die aktuelle Wochentaz aber hast du einen Essay geschrieben. Und du forderst darin mehr direkte Demokratie. Du machst dir ja nicht aus irgendeinem politikwissenschaftlichen Spleen heraus solche Gedanken, sondern aus einer ziemlich konkreten Sorge. Was ist denn deine Sorge?
Na, die Sorge ist vor allen Dingen, die habe ich vor allen Dingen mit Blick auf die Umfragen. In der aktuellen Umfrage liegt die AfD bei 27% und die Union bei nur noch 22. Das ist wirklich bestürzend. Das hat sicherlich mit Friedrich Merz zu tun, mit seiner Person, aber auch nicht nur. Die Ampel war ja auch sehr unbeliebt. Das heißt, wir haben da ein größeres Problem. Es gibt so eine gewisse Entfremdung vom politischen System, die mir wirklich Sorge macht. Mit einem Kollegen zusammen habe ich im Winter ein Interview geführt mit Julie C. Die wohnt in so einem Dorf mit sehr vielen AfD-WählerInnen. Und die hat da gesagt, als wir gefragt haben, wie beurteilen die Leute denn eigentlich auch die Regierung Merz? Und dann hat sie gesagt, ach, das interessiert die schon gar nicht mehr, dass eine neue Regierung am Start ist.
Und okay, das ist eigentlich egal, wer da oben ist.
Es also sind ganz die so da wird oben. Es nicht sein. Das wäre ja auch ein Freibrief für die, die regieren. Aber es gibt, das Problem ist grundlegender, systemischer. Es gibt einfach Menschen, die sich abwenden vom politischen System und Verschwörungsideologen nutzen das und auch die AfD. Das macht mir schon große Sorge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mit Freundinnen und Freunden in der Kneipe sitze, dann reden wir schon auch öfters über die politische Lage und dann ist die Ratlosigkeit auch relativ groß, wie man denn damit umgehen kann, weil wir reden ja schon seit vielen Jahren darüber. Viele schlaue Leute reden darüber, was man denn eigentlich tun kann und trotzdem gehen die Zahlen immer weiter nach oben.
Absolut. Und die Augen gehen dann oft nach unten und man schweigt irgendwie betrübt. Aber da wollen wir ja eigentlich nicht stehen bleiben, genau. Sondern wir wollen auch in der Taz ja immer eher konstruktiv an die Dinge rangehen, auch danach fragen, was noch möglich ist. Und wir sind dabei nicht die Einzigen, sondern es gibt auch Politiker, die sich solche Gedanken machen, wie man dieses Defizit an Mitbestimmung angehen könnte. Und da gab es zwei sehr unterschiedliche, die sich zu Wort gemeldet haben.
Ja, im Februar hat Gregor Gysi von der Linkspartei in einem Spiegel-Interview vorgeschlagen, dass man doch über bundesweite Volksabstimmungen nachdenken sollte. Er hatte da eher Referenten von oben im Sinn. Da kann man auch drüber streiten. Jetzt Anfang Mai hat Wolfgang Kubicki in seiner Cicero-Kolumne ebenfalls gefordert, man sollte bundesweite Volksabstimmungen
von
einführen.
Von der FDP, der von jetzt der auch FDP-Chef werden möchte?
Genau, der möchte jetzt FDP-Chef werden. Und beide haben gesagt, das ist einfach wichtig, dass die Leute wieder das Gefühl haben, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder das Gefühl haben, sie können mitbestimmen und ihre Stimme bewirkt auch wirklich was. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Ich habe darüber nachgedacht, das ist ja überhaupt kein neuer Vorschlag. Früher dachte ich so, ja, interessant, könnte aber vielleicht auch riskant sein, war mir da nicht so sicher. Und außerdem schien es mir auch gar nicht unbedingt nötig, weil die repräsentative Demokratie, die funktionierte ja. Und dann habe ich da nicht weiter drüber nachgedacht. Aber jetzt denke ich, es könnte genau das sein, was uns gerade fehlt. Es könnte Vertrauen schaffen, Vertrauen wiederherstellen ins politische System. Und das ist ja gerade das Problem.
Also ich war sehr skeptisch, als du diesen Vorschlag in der Redaktion vorgetragen hast. Und andere haben auch erstmal mit dem Kopf geschüttelt, weil man natürlich die Sorge hat. Und du hast es gesagt, selbst du hattest früher gewisse Bedenken. Angesichts dieser Zustimmungswerte für die AfD ist es nicht wahnsinnig riskant, wenn man Dinge, Themen direkt abstimmen lässt.
Es gibt diese Bedenken, das stimmt. Wobei ich auch dazu sagen will, das kommt ja durchaus auch einer linken Tradition. Basisdemokratie, alle dürfen mitentscheiden, das steht im Grundgesetz. Alle Macht geht vom Volk aus. Das ist jetzt nicht so total der Spleen oder so. Stimmt aber, Also SPD, Grüne, Linkspartei, FDP, die hatten das alle mal im Programm. Und in der letzten Zeit ist das so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass es damit nicht nur gute Erfahrungen gab, siehe Brexit. 2016 war das. Dann kam auch noch Donald Trump im selben Jahr an die Macht, was natürlich diese Bedenken, die du gerade geschildert hast, auch nochmal verstärkt hat. Dann hat sich auch noch die AfD aufs Thema gesetzt. Sie fordern ja relativ vehement auch bundesweite Volksabstimmungen. Und dann haben die anderen Parteien das eher wieder zurückgesteckt. Und teilweise sind die jetzt mehr bei Bürgerräten und so. Meines Erachtens ist das schade. Genau, ich habe relativ viel gelesen jetzt in den letzten Wochen dazu. Unter anderem ein sehr kluges Buch von der ehemaligen Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf, die sich mit den Vor- und Nachteilen der direkten Demokratie befasst hat. Und sie sagt, es kommt halt sehr auf die Ausgestaltung an. Und zum Beispiel ist der Brexit eben kein gutes Beispiel für direkte Demokratie, sondern im Gegenteil ein Beispiel, wie das auf keinen Fall organisiert werden sollte. Da spielten ja im Vorfeld Fehlinformationen eine große Rolle. Ne? Wir erinnern uns, Boris Johnson mit diesem roten Bus und was angeblich die EU alles für Geld kriegt und das Gesundheitssystem könnte damit saniert werden und so weiter. Das stimmte so gar nicht. Die Zahlen waren nicht richtig und sowas müsste vermieden werden.
Frau Lübbe-Wolf kommt eher aus dem SPD-Milieu.
Die SPD hat sie damals jedenfalls mit ins Amt gebracht, ja.
Und was wäre zum Beispiel, was die Fehlinformationen angeht, ihr Vorschlag?
Also sie weist darauf hin, dass es in der Schweiz, wo ja Volksabstimmungen eine lange Tradition haben, da gibt es Broschüren im Vorfeld mit sachlichen Informationen, das ist das Ziel. Da werden die Argumente der Befürworter und der Gegner dargestellt. Und das kennen wir auch auf Landesebene in Deutschland. Wir haben ja Volksabstimmungen auf Landesebene und auf kommunaler Ebene. Und hier in Berlin zum Beispiel haben wir über den Erhalt des Tempelhofer Felds abgestimmt oder darüber, große Immobilienkonzerne zu enteignen. Und da haben wir im Vorfeld auch Post bekommen mit den Gesetzentwürfen, den Vorschlägen und auch mit den Hauptargumenten der GegnerInnen und BefürworterInnen. Es gibt auch die Erfahrung, dass diese Volksabstimmungen im Vorfeld zu einer intensivierten Debatte führen und durchaus auch zu politischer Bildung. Das finde ich schon wichtig zu sagen. Die Leute erfahren mehr über das Thema, über die Sache, über die da entschieden wird.
Und quatschen dann in der Kneipe drüber.
Genau. Und sie wissen auch mehr darüber, als wenn das im Parlament entschieden würde. Das heißt, es ist auch eine Art von politischer Bildung, die da stattfindet. Und es muss nicht unbedingt in eine populistische Sache kippen. Und sehen ja leider auch, das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt darüber sprechen, dass ja das repräsentative System ja auch nicht davor gefeit ist, von Populisten gekapert zu werden.
Du hast die Schweiz schon genannt. Ein sehr prominenter Volksentscheid, den, glaube ich, viele noch auf dem Schirm haben, ist der Schweizer Volksentscheid zum sogenannten Minarettverbot 2009. Nochmal zum Rekapitulieren, da ging es darum, sollen in der Schweiz noch neue Minarette an Moscheen gebaut werden dürfen oder nicht? Und das ist, könnte ja auch so ein Argument sein, zu sagen, guck mal, solche populistischen Themen abstimmen zu lassen, ist doch hochgefährlich. Was hältst du dagegen?
Das ist auch wieder eine Frage der Ausgestaltung. Darauf geht auch Gregor Gysi in dem Spiegel-Interview ein. Man müsste dafür sorgen, dass die Anliegen, die da zur Abstimmung gestellt werden, mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Das gibt es tatsächlich in der Schweiz auf der Bundesebene so nicht, weswegen dort sowas dann beschlossen wurde, obwohl das dem Grundgesetz nicht entspricht. Aber das wäre, wenn man das so regelt, könnte man sowas abwenden.
Also das heißt, gleiche Entscheid würde hier schon scheitern daran, dass zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht sagen würde, nee, stopp, das verstößt gegen die Religionsfreiheit oder
genau.
Und dürfte dann gar nicht abgestimmt werden.
Genau. Und so könnte man dafür sorgen, dass Minderheitenrechte gewahrt blieben. Und apropos Schweiz, es ist ja auch nicht so, dass das Volk immer minderheitenfeindlich abstimmt. Ne? Die haben 2020 auch für ein Verbot homophober Äußerungen gestimmt und ein Jahr später dann auch die Homo-Ehe eingeführt per Volksabstimmung. Also das gibt's durchaus auch.
Du führst ja auch deine Kritiker an in deinem Essay oder die Kritiker dieser Idee von mehr direkter Demokratie, zum Beispiel den Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel. Und der schreibt über Volksentscheide, dass nicht das Volk in seiner Gesamtheit, sondern die höheren und mittleren Schichten, die Gebildeten und überproportional die Männer typischerweise abstimmen bei solchen Volksentscheiden. Was hältst du gegen diesen Einwand?
Ja, also das wäre bedenklich, gerade aus linker Perspektive. Tatsächlich gehen da aber auch die Meinungen der ExpertInnen auch ein bisschen auseinander, ob man die Zahlen aus den verschiedenen Ländern tatsächlich vergleichen kann, weil die Abstimmungen teils sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Wolfgang Merkel ist auch nicht eindeutig nur ein Gegner. Ich habe noch mit ihm gesprochen. Er ist durchaus ambivalent, aber er weist eben auch auf mögliche Gefahren hin. Ich muss sagen, nun hat das repräsentative System es nicht besonders gut geschafft, in den letzten Jahren und Jahrzehnten etwas gegen die wachsende soziale Ungleichheit zu setzen. Letztens gab es eine Umfrage. 4 von 5 Menschen in Deutschland finden die Verhältnisse ungerecht. Insofern würde ich da doch die Hoffnung mit verbinden, dass direkte Demokratie da tatsächlich eher mehr Bewegung reinbringen könnte als weniger.
Ein positiver Effekt, jetzt haben wir viel über Probleme gesprochen, siehst du noch andere positive Effekte über das hinaus, was wir jetzt schon auf dem Tisch hatten?
Ja, also der Hauptpunkt, weswegen ich auch denke, wir sollten uns jetzt nochmal wirklich damit beschäftigen, ist eben diese Sache, dass dadurch wieder mehr Vertrauen in die Demokratie hergestellt werden könnte. Also wenn Menschen bei konkreten Sachfragen mitentscheiden können, dann erleben die sich als selbstwirksam. Und das haben wir ja ehrlich gesagt nicht so oft heutzutage. Man fühlt sich doch auch oft ohnmächtig angesichts der großen Krisen in dieser Welt. Und das hat dann tatsächlich auch einen Effekt auf das gesamte politische System. In den Ländern, wo es direkte Demokratie gibt, da ist auch das Vertrauen in die Repräsentanten und in die Institutionen größer. Das ist ja interessant. Und das ist ja genau das, was bei uns gerade ein bisschen fehlt. Das Volk trägt dann ja auch die Verantwortung für die Entscheidungen, die es fällt. Das heißt, man kann die Fehler auch nicht mehr denen da oben zuschieben. Das ist durchaus auch ein wichtiger Aspekt von dieser Sache. Und das ist halt so grundsätzlich, man würde all denen schon die Hand reichen, die eigentlich innerlich dabei sind, sich eher zu verabschieden und würde ihnen signalisieren, hey, lass uns zusammen das nochmal Dinge entscheiden und deine Meinung zählt. Und sicherlich wird man damit nicht Menschen überzeugen, die aus voller Überzeugung AfD wählen. Die kriegt man damit nicht, aber andere vielleicht schon. Und wenn die sich wieder etwas mehr als Teil des Ganzen fühlen würden, dann wäre da doch schon ziemlich viel erreicht.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich da tut im Bereich von mehr direkter Demokratie. Und wir werden die Debatte auch weiterführen in der Taz, in der Wochentaz, an vielen Kneipentischen im Land und an vielen Orten. Und du wirst uns darüber auf dem Laufen halten, was sich bei der direkten Demokratie tut. Vielen Dank für den Moment, liebe Antje.
Gerne.
Jetzt, Antje, ist es aber Zeit für die wöchentliche Dosis Leichtigkeit, die uns deine Kolleginnen aus dem Gesellschaftsteam der Wochentaz immer bereiten.
Das Ding der Woche.
Ich würde dich einmal bitten, du kennst das ja schon.
Aha.
Hier diesen Umschlag aufzureißen.
Was haben wir denn da? Huch! Ein rundes Etwas.
Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Das sieht aus wie ein großer Käse mit einem Kreuz drauf.
In der Tat. Was es mit dem Kreuz auf sich hat, konnte ich nicht rausfinden. Aber das ist in der Tat ein 4 Kilo schwerer Käse der Sorte Double Gloucester.
Aha.
Das ist ein britischer Käse. Mhm. Und kannst du dir vorstellen, warum deine Kolleginnen das diese Woche als Ding der Woche bestimmt haben?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht, weil mit der Frage der Volksabstimmung wir viel in der Schweiz waren und es da Käse gegessen wird.
Nein, es ist ja britischer Käse. Also
britischer Käse, stimmt.
Wobei, da gab es ja auch den Brexit, wie du gesagt hast. Nee, in der englischen Grafschaft Gloucestershire gab es am Montag wieder das traditionelle Käserennen. Das findet da schon seit 200 Jahren statt. Und da wird wirklich dieser Käse einem Berg hinuntergerollt. Und die Aufgabe ist, den einzufangen. Also Leute rennen dem hinterher, um den Käse einzufangen.
Um ihn dann zu essen?
Auf jeden Fall ist es auch der Preis. Ah. Also der Käse, der erst durch die Wiese rollt, ist dann, wenn du ihn fängst, dein Preis. Und das klingt erstmal sehr lustig, ist aber auch tatsächlich extrem riskant. Also jedes Jahr verletzen sich da Leute und es gilt wirklich als todesmutige Aktion, da sich runterzustürzen. Und jetzt kommt noch ein Twist. Das dritte Mal in Folge hat nämlich jetzt ein Mann aus München diesen Wettbewerb gewonnen.
Derselbe Mann.
Derselbe Mann.
Der ist schon richtig
Mann.
Profi im
Tom
Käse.
Tom Kopke.
Der ist schon richtig Profi im Käsefang.
Ist der Käsefänger von Gloucestershire.
Ja, also was die Menschen alles so machen, ne?
Ob er wirklich gerne Käse isst, konnten deine Kolleginnen allerdings nicht herausfinden.
Okay.
Es geht wohl eher um den Ruhm vielleicht. Ich danke dir vielmals, Antje, und eine schöne Woche dir.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der Taz Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/auslandsrecherche.
Zugeschaltet aus New York ist mir jetzt Gina Sisoko und ich freue mich sehr, dass du da bist, Gina.
Ah ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Danke für die Einladung.
Gina, du bist in Hamburg aufgewachsen, bist klinische Psychologin und Psychotherapeutin und forschst heute in den USA an der Yale University. Alle Menschen können in eine psychische Krise kommen. Das kann passieren, wenn es im Job zu Problemen kommt oder wenn ein naher Mensch stirbt oder wenn man selbst krank wird. Oder auch einfach so kann einen eine Depression überkommen. Und wenn man dann Glück hat, bekommt man schnell einen Therapieplatz. Und dann in der Therapie, da macht das tatsächlich einen Unterschied. Da sind nicht alle Menschen gleich, da machen schwarze Menschen andere Erfahrungen als weiße Menschen. Welche Erfahrungen sind das?
Ja, absolut. Und in meinem Essay, den ich für die Wochentaz geschrieben habe, spreche ich von einer fiktiven Person, Aisha. Einfach um mal wirklich greifbar zu machen, was für Erfahrungen schwarze Menschen in der Therapie sehr, sehr oft machen. Also stell dir einfach mal vor, schwarze Frau, 27 Jahre alt, der es nicht so gut geht. Vielleicht schläft sie schlecht, isst irgendwie mehr, geht weniger aus dem Haus, fühlt sich oft traurig, aber auch reizbar. Und Sachen, die sie normalerweise total gerne macht, bringen ihr jetzt gar keine Freude mehr. Könnte man sagen, gut, klassische Depression, aber es fehlt hier noch Kontext. Weil was man bedenken müsste hier, ist, dass Aisha auch gerade einen neuen Job angefangen hat. Und ehrlich gesagt, läuft das alles nicht so gut. Wenn sie in ihre Meetings geht und dort ihre Meinung sagt, sagen Menschen vielleicht, dass sie aggressiv ist. Ein Kollege fasst ihr ungefragt ins Haar. Vielleicht kommentiert eine andere Kollegin nochmal, kommentiert ihre Hautfarbe beim Mittagessen vor allen Leuten. Und dann bringt jemand zum Geburtstag noch N-Wort-Küsse mit und betont das natürlich auch, aber keiner sagt was. Inklusive Aisha. Also sie sagt auch nichts, aber ihr Herz rast noch tagelang. Vielleicht kann sie kaum schlafen, denkt die ganze Zeit darüber nach, ratterratterratter, macht sich möglicherweise auch noch selbst fertig, weil sie selber nichts gesagt hat und denkt sich dann, okay, ich suche mir jetzt vielleicht mal einen Therapieplatz. Möglicherweise ist sie auch skeptisch, weil sie sich denkt, hey, Therapie ist nicht wirklich was für mich, aber sucht trotzdem, findet dann einen Platz, nimmt sich dann ihren ganzen Mut zusammen und erzählt ihrer Therapeutin von der Situation. Und es kann sehr gut sein, dass die Therapeutin ja dann auch wirklich gut zuhört, freundlich nickt und auch ganz nett sagt, oh Mensch, Aisha, das muss total schwierig für dich gewesen sein. Und Aisha dann wahrscheinlich auch total erleichtert denkt, oh, Gott sei Dank, die Person versteht mich, ich bin hier richtig. Und dann fragt die Therapeutin aber, glauben Sie denn, dass Ihre Kollegin es wirklich böse gemeint hat?
Okay.
In dem Moment merkt Aisha dann sofort, dass sie komplett unverstanden ist. Vielleicht sagt die Therapeutin, setzt dann noch einen obendrauf und sagt, ach, wissen Sie, bei mir zum Beispiel ist es so, ich sehe gar keine Hautfarbe, für mich sind Sie einfach nur Mensch und vielleicht hilft es Ihnen auch, eine andere Erklärung in Betracht zu ziehen, damit Sie sich besser fühlen. Und da passieren drei höchst problematische Dinge. Erstens, der Therapeutin fehlt Kontextwissen. Sie versteht überhaupt gar nicht, dass Aishas Reaktion sich nicht auf die einzelnen Situationen bezieht und nicht übertrieben ist, sondern in einer Geschichte, auf einer Geschichte von wiederholten, kumulativen rassistischen Erfahrungen beruht. Darauf beruht die Reaktion. Zweitens, das Problem wird individualisiert. Also nicht der Rassismus ist das Problem, sondern Aishas Interpretation von der Situation. Also nicht das, was actually passiert ist, sondern wie Aisha das sieht und das versteht. Und drittens, und das ist vielleicht das Schlimmste, ist, dass generell Aishas Lebensrealität komplett negiert wird. Ich sehe keine Hautfarbe. Klingt nach Offenheit, ja. Aber in Wahrheit heißt es ja eigentlich nur, ich sehe und verstehe deine alltäglichen Erfahrungen als schwarze Menschen, als schwarze Frau in Deutschland überhaupt gar nicht. Was passiert dann mit Aisha? Wissen wir nicht. Vielleicht verlässt sie die Sitzung enttäuschter, als sie reingegangen ist. Und ich habe einen Instagram-Kanal über schwarze Psychologie und ich höre diese Stories jeden Tag, Stefan, jeden Tag. Schwarze Menschen machen so oft diese einmalige Erfahrung in der Therapie und dann kommen sie nicht mehr zurück oder lassen Rassismuserfahrungen in Therapiesitzungen einfach aus und sprechen nicht mehr darüber. Und das ist natürlich höchst problematisch.
Und das sind eben keine Anekdoten oder fiktiven Fallbeispiele, wie du es jetzt genannt hast, um das besser zu illustrieren, sondern da gibt es auch richtig Studien, die belegen, dass das ein weit verbreitetes Phänomen ist. Kannst du uns dazu einmal was sagen?
Ja, absolut. Ich bin froh, dass du das direkt ansprichst, weil viele Menschen sehen das ja immer noch als Ausnahme und tun das als Ausnahme ab. Und ich will auch einmal kurz nochmal dazu sagen, selbst eine einmalige rassistische Erfahrung im psychotherapeutischen Kontext ist viel zu viel. Weil es sollte ein sicherer Raum sein. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Daten dazu in Deutschland. Zum Beispiel im Afrozensus, das ist die bisher größte Befragung schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum, zeigt, dass 62% der befragten Menschen mit Therapieerfahrungen angegeben haben, dass ihre Rassismuserfahrungen in der Psychotherapie nicht ernst genommen oder sogar in Frage gestellt wurden.
Ach krass.
Also es gibt noch eine weitere Studie von 2025 von Hermann Perez und Kollegen. Und da gaben 84% von Rassismus betroffenen Patientinnen an, dass Mikroaggressionen durch ihre eigenen Therapeutinnen erlebt zu haben. Also sie, die Therapeutinnen selber, haben diese Mikroaggression gegen die Rassismus betroffene Person begangen. Und ich meine, mach dir das mal klar. Stell dir mal vor, dir geht's schlecht. Vielleicht, weil du so viel Rassismus erfährst und dann gehst du in deinen Therapieraum und dort wirst du nur noch mehr traumatisiert. Also es ist ja wirklich unmöglich.
Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen in deinem fiktiven Fallbeispiel. Auch da ist die Therapeutin jetzt keine entschiedene Rassistin. Sie möchte vielleicht sogar Offenheit signalisieren. Aber woran liegt es denn dann, dass darunter solche Muster sich einschleichen, dass sich solches Verhalten einschleicht im therapeutischen Setting?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, vorab zu sagen, erstens, wir wissen nicht, ob diese Person eine entschiedene Rassistin ist oder nicht. Und wir wissen auch generell überhaupt gar nicht, wie viele Therapeutinnen in Deutschland entschiedene Rassistinnen sind. Und ich mache es mir auch nicht zur Aufgabe, das rauszufinden. Weil eine Sache, die ich auf jeden Fall weiß, ist, ob entschieden oder unbewusst, Rassismus hat im Therapiekontext überhaupt gar keinen Platz. Aber generell eine Sache, die oft passiert, ist, dass wir, wenn wir über rassismuskritische Psychotherapie sprechen, dass oftmals weiße Therapeutinnen zentriert werden, wenn es aber wirklich um die Patientinnen, die Rassismus erfahren gehen sollte. Das sind die Menschen, die wir zentrieren sollten. Und es geht auch wirklich gar nicht um individuelle Psychotherapeutinnen. Das Problem ist wirklich die Grundlage, auf der die gesamte Psychologie aufgebaut ist. So eine Sache, über die wir oft reden, ist der Begriff weird. Das steht für westlich, gebildet, industrialisiert, reich und weiß. Und der allergrößte Teil der psychologischen Forschung, unsere Theorien über Identität, über Trauma, Gesundheit, Normalität, all das basiert auf weird Samples. Das heißt, wirklich die Psychologie, die wir benennen, beschreibt in erster Linie weiße Erfahrungen. Und die werden dann als universell behandelt. Und Therapeutinnen werden in diesem System ausgebildet. Sie lernen Theorien, die actually überhaupt gar nicht für schwarze Menschen gedacht wurden. Und deswegen ist Rassismusblindheit keine Ausnahme, sondern ein absoluter Standard in der Ausbildung. Und überall auf der Welt, wirklich. Und ja, deswegen ist es halt auch oft so, dass selbst Menschen, die es eigentlich gut meinen, denken, okay, Ausdrücke wie, oh, ich sehe keine Hautfarbe, dass sie nach Gleichheit klingen, aber wie Menschen immer wieder gesagt haben, diese Annahme schützt nur diejenigen, die sowieso schon gesehen werden. Und für Schwarze und für alle anderen marginalisierten Gruppen heißt das, dass deren Realität niemanden interessiert.
Dass ganze Gruppen in der psychologischen Forschung außen vor geblieben sind, fehlen im Grunde. Das ist schwarzen WissenschaftlerInnen schon vor Jahren, Jahrzehnten aufgefallen, in den 60er Jahren schon in den USA. Wie sah der aus, der Anfang der schwarzen Psychologie in den USA damals?
Ja, also die schwarze Psychologie entstand rund um 1960 in den USA im Kontext von der Bürgerrechtsbewegung und dem Black Power Movement. Und das war echt so ein Moment in den USA, aber auch global, in dem schwarze Menschen auf allen Ebenen für ihre Rechte gekämpft haben und halt auch in der Wissenschaft. Und schwarze Wissenschaftlerinnen und Psychologen haben dann angefangen zu hinterfragen, warum basieren fast alle Studien, die Theorien, die Vorstellungen davon, was gesund ist, was normal ist, auf westlichen und weißen Menschen. warum gelten dann diese ganzen Theorien und Studien als universell? Und wenn man sich schwarze Menschen anguckt, wieso werden die in der Psychologie so oft nur durch Defizite beschrieben? Weil das ist auch eine Sache, die passiert ist. Und das alles passierte auch in der Zeit, wo die Diagnose von der Schizophrenie in den USA plötzlich überproportional an schwarze Männer vergeben worden ist. Besonders an schwarze Männer, die an Bürgerrechtsdemonstrationen teilgenommen haben, die sich gegen Rassismus gewehrt haben. Und das heißt, auf einmal wurde Schizophrenie als Krankheit bezeichnet, die sich durch Feindseligkeit und Aggression äußert. Und das waren aber natürlich auch Eigenschaften, die damals mit schwarzem Widerstand assoziiert worden sind. Wir sehen immer noch, wenn schwarze Menschen oft viel von Rassismus erzählen, werden sie oft als paranoid dargestellt. Und oftmals wird schwarze Wut auch als Aggression immer noch heute interpretiert. Also in 1968 wurde die Association of Black Psychologists gegründet. Die sind dann bewusst von der generellen American Psychological Association, haben sie sich abgezweigt, um eine eigenständige einen eigenständigen Verein zu gründen. Und es ist wirklich auch eine wissenschaftliche, aber auch eine politische Bewegung. Es gab da Menschen wie Joseph White, Vater von der schwarzen Psychologie, die dann bewusst gefragt haben, hey, wie würde eine Psychologie aussehen, die schwarze Menschen nicht nur an weißen Normen misst, sondern die Lebensrealitäten, ihre Kultur und auch ihre Stärken als Ausgangspunkt nimmt. Und wie gesagt, das ist jetzt alles der US-Black Psychology Movement, aber schwarze Psychologie und die koloniale Psychologie geht viel weiter zurück, noch zu Franz Fanon und Mami und Kenneth Clark und den berühmten Doll Studies und so weiter und so fort. Also es ist eine lange Tradition.
Du hast dir zur Aufgabe gemacht, auch im deutschsprachigen Raum diese Tradition und die schwarze Psychologie bekannter zu machen. Und ich habe mich gefragt, welche Schritte sind dafür denn nötig? Und nicht nur, damit sie bekannter wird, sondern damit sie auch wirksamer wird und weniger schwarze Menschen in Deutschland diese Erfahrungen machen, über die wir am Anfang gesprochen haben.
Ja, absolut. Und erstmal möchte ich sagen generell, dass diese Arbeit in Deutschland schon länger existiert. Vielleicht nicht in der Form von schwarzer Psychologie spezifisch, aber als ich zum Beispiel den ersten Aufsatz von diesem Essay geschrieben habe und ich habe den damals mit Katja Kinder von der DEFRA und mit Fatima El-Tayyib, das ist eine Professorin an Yale und auch die Autorin von Undeutsch, ich habe denen mein Essay gezeigt und die haben mir so viele Ressourcen gegeben, unter anderem im Rahmen von der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft, wo bereits der Mindeststandard für psychotherapeutische Versorgung im Kontext von antischwarzem Rassismus formuliert worden ist. Also es gibt Initiativen, Psychotherapeutinnen, Community Organizations, zum Beispiel Deconstruct oder die Initiative für rassismuskritische Psychotherapie, Dr. Amayim Boa, die aktiv an der mentalen Gesundheit schwarzer Menschen in Deutschland arbeiten. Aber konkret zu deiner Frage und zu den Schritten, so für mich als Forscherin ist der erste Schritt natürlich Forschung. Wir brauchen unbedingt mehr Daten über schwarze Erfahrungen in Deutschland, der Afrozensus und Berichte vom Dezim-Institut und von Nadira und so weiter und so fort sind natürlich sehr wichtige Anfänge, aber wir brauchen noch viel mehr. Schwarze Lebensrealitäten, wir müssen dafür sorgen, dass Sachen, die Lebensrealitäten empirisch sichtbar werden, weil wir sonst immer wieder den Zuspruch bekommen oder den Einwand bekommen, ach, das ist doch kein belegtes Problem. Und ich verstehe auf jeden Fall auch, wenn Menschen sagen, hey, das ist eine Distraction.
Eine Distraction wäre eine Ablenkung.
Eine Ablenkung, oder? Danke. Es ist eine Ablenkung. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, diese Erfahrungen zu belegen und zu forschen. Weil Forschung ist auch heilend. Zweites ist natürlich Ausbildung. Gute rassismuskritische Inhalte müssen verpflichtend sein in der Psychologie-Ausbildung, also im Studium, aber auch in der Therapeutenausbildung. Und es sollte jetzt kein Zusatzmodul sein am Rand, sondern wirklich die Grundlage. Und dann geht es natürlich um Versorgung, Kassensitze für schwarze und rassismuskritische Psychotherapeuten, niedrigschwellige Angebote, Strukturen, die wirklich community-nah sind und Interventionsdienste für Menschen, die Rassismuserfahrungen haben. Und wie gesagt, das wurde alles schon im Rahmen von dem Bericht von der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft formuliert. Also die Empfehlungen liegen vor. Ich sage da nichts Neues, aber es braucht auch politischen und institutionellen Willen, um das umzusetzen. Und für mich persönlich, also Wissensverbreitung am allerwichtigsten, das habe ich mir zu meiner persönlichen Aufgabe gemacht. Ich möchte Wissen über schwarze Psychologie und mentale Gesundheit für schwarze Menschen zugänglich machen. Auf Deutsch, für alle, für Menschen wie Aisha, so wie für meine Mama. Deswegen habe ich auch einen Instagram-Channel gestartet. Ich habe eine Website mit Ressourcen über schwarze Psychologie. Damit, ich möchte einfach nur, schwarze Menschen wissen, dass sie einen Platz haben in der Psychologie. Dass es eine Psychologie gibt, die deren Erfahrung absolut zentriert. Also das ist mein persönliches Mandate.
Und das ist ein sehr wichtiges Mandate. Und ich danke dir vielmals, dass du uns auch hier darüber erzählt hast. Und hoffe, dass viele deine Geschichte auch in der Wochentaz lesen. Und schicke ganz viele Grüße nach New York.
Vielen Dank. Danke für deine Zeit und dass ihr mich eingeladen habt und für die Möglichkeit, für die Taz zu schreiben. Es war mir eine große Ehre.
Und ist hoffentlich nicht das letzte Mal, Gina.
Ja, hoffentlich.
Vielen Dank.
Super. Vielen Dank, Stefan.
Das war Reingehen, die Geschichten der Woche. Wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast gern mit allen, denen ihr Gutes wünscht. Die ausführlichen Texte zu dieser Folge findet ihr am Kiosk in der gedruckten Wochentaz. Darin findet ihr auch weitere spannende Geschichten. Zu einem Lehrer etwa, der mit seinen SchülerInnen über die AfD spricht und dafür abgemahnt wird vom Schulamt. Und eine Geschichte zur Frage, ob Social Freezing dem Feminismus nützt oder doch eher dem Kapitalismus. Lesen könnt ihr uns auch im Netz. Taz.de hat keine Paywall. Wenn ihr unsere Arbeit also unterstützen wollt, könnt ihr das tun über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz-Zahlig. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das wollen wir nicht, aber wenn ihr Lob, Kritik oder Wünsche habt, schreibt uns gerne an reingehen@taz.de. Für den Schnitt möchte ich Daniel Fromm danken und Marie Frank für die Koordination der Taz-Podcasts. Danke, bye-bye, bis zum nächsten Mal.
Darf ich noch mehr sagen?
Klar. Ja, eigentlich schon, aber jetzt suche ich auch meinen Recording-Button. Oh ja, okay. Oh, vielleicht bist du da. Okay, du hast einen.
Soll ich?
Nee. Das fehlt ja noch jedes Argument.
Was? Das ist ja sowas von komisch.
Kann man auch einen Punkt machen.